go. Herzlich willkommen zur Craft Entries Folge 3. Mein Name ist Thomas Sausen und diesmal habe ich keinen Gast, was nicht weiter schlimm ist, denn das ist heute eine reine News-Folge, also mal nicht behind the scenes, wie Leute mit Craft arbeiten oder warum Craft gut ist oder ein Plugin, was vorgestellt wird. Nein, nichts dergleichen. Heute widme ich mich ganz der .all-Konferenz, der offiziellen Craft-CMS-Developer-Konferenz, die dieses Jahr zwischen dem 22. und 23. Oktober in Portland, USA stattgefunden hat. Ja, das Besondere ist, also wer davon noch nichts gehört hat, der sollte sich nicht wundern, das ist zum ersten Mal gewesen. Die wird ab jetzt scheinbar jährlich stattfinden. Und das ist eine schöne Sache, weil die Community kommt ja so ein bisschen aus der Expression Engine Szene und da gab es jetzt jahrelang oder gibt's immer noch die Expression Engine Konferenz und da die lief immer so ab, dass es meistens eine Keynote gab, dann ein paar Vorträge zu Expression Engine oder aber zu Plugins oder aber auch allgemein der Branche, Arbeitsweise und so weiter. Manchmal gab es auch noch Workshops. Das war eigentlich eine ganz schöne Veranstaltung. Vorteil da immer, dass die eigentlich jedes Jahr die ganzen Sessions mitgefilmt haben und dann konnte man da die Videos nachträglich kaufen. Das ist ganz für uns Europäer ganz hilfreich immer gewesen, da man dann so immerhin von zumindest von den normalen Sessions, nicht von den Workshops, die Videoaufnahmen von hatte und dann schön bequem daheim sich das angucken konnte. Die .all-Conference läuft eigentlich ähnlich ab. So gab es am ersten Tag einen Craft 3 Workshop von Ryan Ireland, den manche noch kennen oder manche kennen von Mijingo. Ja, Ryan hat früher auch eInsider.com gemacht. Jetzt lehrt er Leute diverse CMS oder andere Webtechnologien auf diesen, auf Mijingo.com. Die haben auch wunderbare, sehr gute Craft-Kurse, sei es Craft im Allgemeinen, zu Craft Commerce haben sie auch einen Einstiegskurs gemacht, wie man Plugins entwickelt. Die haben zwei Kurse, die sich Twig widmen. Also von daher guter Inhalt und der hat dann wohl einen ersten Workshop zu Craft 3 gemacht und das Craft Development Team hat gleichzeitig noch ein Craft 3 Plugin Lab gemacht. In diesem Workshop haben sie dann erklärt, wie man für Craft 3 Plugins entwickelt oder wenn man ein Craft 2 Plugin hat, wie man es zu Craft 3 portieren kann. Und das war sicherlich ganz hilfreich, dass weil eben die Craft-Entwickler diesen Kurs gehalten haben. Und wie wir alle wissen, wird Craft 3 ja auch ein Plugin-Store beinhalten, weswegen Plugins natürlich eine bedeutende Rolle haben. Der zweite Tag war dann nur mit normalen Sessions, kleinen Präsentationen belegt. Der Anfang machte Brandon Kelly mit seiner, ich sage jetzt mal, Keynote über den Ist-Stand von Craft. Da werden wir jetzt gleich in aller Ausführlichkeit drüber reden. Danach macht der Carrie Hain einen Beitrag zu Content Strategy, The Method Behind the Madness, gefolgt von How to Create a Full REST API with Craft 3 von Nate Iller, der dann irgendwie gezeigt hat, wie man eine RESTful API mit Craft 3 realisieren kann, da dies einfacher sein soll, als wir uns das alle denken. Megan Slock hielt dann ein Intro zu Craft Plugin Development, eine kleine Einführung zu diesem Themengebiet, wo sie dann erklärte, dass man jetzt nicht der PHP-Zauberer sein muss, um einfache Plugins mit Craft zu realisieren. Da ging es dann also wirklich um kleinere Sachen wie einen Twig-Filter erstellen, Einstellungen wie API-Keys oder Secrets speichern und das Ganze dann noch im Admin von Graph adressieren. Kann bestimmt richtig gut gewesen sein, weil Megan Slock, die hat schon einige gute Beiträge rund um Graph gemacht. Die hat auch früher bei den Graph Summits mal mitgemacht und da erinnere ich mich daran, dass die einmal ihre Twig-Strategie vorgestellt hat, wie sie also die Templates baut, und das hat mich das damals, so 2015 war das, hat mich da so ziemlich umgehauen, wo ich dann dachte, was, so geht das mit den Templates? Meine Güte, habe ich ja noch nie dran gedacht. Also von daher ist das eine sehr gute Frau. Ein richtig guter Mann ist dagegen natürlich Andrew Welch, bekannt durch sein Zeomatic Plugin, und der hat dann logischerweise auch einen Vortrag gehalten, Crafting Modern Zeo, wo es dann wirklich darum ging, wie man als Kunde und als Entwickler die 2017er SEO-Strategie umsetzen kann und halt mit Craft, was man da alles beachten muss, welche SEO-Tools es dann wohl gibt, von einfachen Metatext über Sitemaps, OpenGraph zu irgendwie JSON, LED, Structured Data und AB-Testing und was weiß ich nicht alles. Das war alles dann wohl in diesem Vortrag gepackt. Linda Gorman hat dann Collaborating with Craft als Vortrag gemacht, wo sie dann eben vorstellte, wie man mit mehreren Personen Craft nutzen kann, daran arbeiten kann an Craft. Da ging es dann darum, so auch wie, ja, wie sie jetzt für die kleinen, in kleinen Teams ihre, wie der Workflow da aussieht, weil da geht es ja nachher um Version Control und ein paar andere Dinge. Alex van Holtz hat in dem Beitrag Handicraft Tipps und Tricks ein paar, ja, kleinere nützliche Tipps gegeben, wie sie Twig nutzt, wie ihre Config-Settings sind, wie sie mit Matrix Content-Builder baut und wie sie ihr Bilder managt. Und zum Abschluss zeigte dann Travis Gertz, wie Editorial Design in Craft funktioniert. Und das hört sich in dieser Zusammenfassung sehr interessant an. Leider konnte ich natürlich noch keinen Vortrag mir ansehen, weil die Videos bis heute nicht veröffentlicht werden. Es wurde wohl gesagt, dass alles per Video aufgenommen wurde. Die Keynote, die sollte eigentlich auch bald veröffentlicht werden, haben es aber auch noch nicht gemacht. Ich hoffe einfach nur, dass diese Videos für uns Europäer oder für alle aber mal zugänglich gemacht werden, aber dann wir Europäer, die nicht anwesend sein konnten, könnten davon sicherlich profitieren. Wirklich veröffentlicht wurden bisher die einzelnen Folien, die PowerPoint-Präsentation der Teilnehmer. Und die habe ich mir auch alle angeguckt und die sahen gut aus und ja, interessant, aber ohne den Talk dazu bringen die halt reichlich wenig. Trotzdem habe ich die jetzt alle in den Shownotes verlinkt. Wer mehr so ein bisschen Hands-on-Berichte haben möchte, wie diese .all-Konferenz war von Leuten, die auch wirklich anwesend waren, den habe ich den Keep Up with Craft Podcast verlinkt, weil Michael Rock und Andrew Welch mal wieder eine neue Folge gemacht haben, nach ewig langer Pause, und dort einfach mal so knapp 15, 16 Minuten über ihre Eindrücke zur Konferenz gesprochen haben. Kommen wir jetzt aber zu den wirklich wichtigen Dingen, und zwar wurde, wie gesagt, die Konferenz eröffnet durch den Pixel & Tonic Gründer Brandon Kelly, und der hat dann direkt mal ein Status-Update gemacht über wie Craft aktuell so läuft. Erst verglich er die Installationszahlen von Craft auf öffentlichen Domains. Da war Craft ja so zwischen 2013 und 2014 ja bei ein paar tausend Installationen, mehr war da nicht. Mitte 2015 konnte man dann endlich mal auf 10.000 Webseiten, in öffentlichen Webseiten eingesetzt werden. Und ja, und die neueste Statistik war dann irgendwann von Mitte 2017, wo es jetzt in Richtung 40.000 ging. Also von daher ist das schon ein guter Sprung in den letzten 4 Jahren. Und auch bei Craft Commerce ist es so, dass man 2015, natürlich ist es gerade veröffentlicht worden, im Dezember 2015 irgendwie noch nur eine Handvoll hatte, und mittlerweile immerhin so über 400 Installationen, die diese Shop-Lösung einsetzen und ja, letztendlich mindestens $699 ausgegeben haben. Danach zeigte er ein paar größere Webseiten, die mit Craft laufen, stellte die bekannten Top-Agenturen vor, die Craft einsetzen, natürlich meistens immer auf den amerikanischen Markt bezogen. Gab noch ein paar Zahlen-Updates, dass jetzt über 5200 Accounts im Craft Slack Channel drin sind. Und dann macht er nochmal eine kurze Zusammenfassung, was Craft 3 letztendlich beinhalten soll, dass es viel schneller ist, modernere Technologie einsetzt, dass Composer eingesetzt wird, Multisite wird möglich sein, der Image Editor wird überarbeitet. Man kann dann die Fokuspunkte selbst direkt nutzen ohne Plugin. Content Migration wird einfacher, was ja jetzt schon alles bekannt war. Dann sagt er noch, dass die Craft 3 Beta 1 am 29. Januar 2017 veröffentlicht wurde. Seitdem gab es 28 Updates, 470 Verbesserungen, 320 Bugfixes. Also, dass sie da doch jede Menge Arbeit reingehauen haben. Und ja, mit 620 Issues, 22 Kollaborateure und 64 Pull-Requests. Also und mittlerweile auch 65 Plugins, die mit Craft 3 jetzt schon kompatibel sind und immerhin auch 740 öffentliche Craft 3 Installationen, was gar nicht mal so schlecht ist für eine Beta. Doch die eine Frage, die alle interessiert hat, wann erscheint endlich Craft 3? Und das ist eine Frage, die natürlich im Slack-Channel täglich gestellt wurde. Und man muss dazu sagen, Craft 3 hat eine schwierige Entwicklungsgeschichte hinter sich. Also ich glaube, beim Craft Summit 2015, gab es erstmals eine Craft 3 Vorstellung, beziehungsweise wurde zumindest der Plugin-Store einmal kurz gezeigt, der damals dann hieß es Ende 2015 erscheinen soll. Später sollte der dann nur noch für Craft 3 erscheinen. Und ja, Craft 3 sollte dann irgendwann mal 2016 erscheinen, beziehungsweise zumindest in der Beta gehen. Dann kam die Beta nicht, dann kam die Beta Anfang 2017 und dann hieß es ja, 6-9 Monate Beta mindestens. Und dann haben alle gedacht, so, dann kommt endlich der Release. Und ja, und dann hat der gute Brandon angekündigt, dass Craft 3 am 4. April 2018 veröffentlicht wird. Und aufgrund der langen Entwicklungszeit und tatsächlich die Hoffnung, dass es noch dieses Jahr was wird, war ich am Anfang so ein bisschen geschockt, weil ich saß auch noch vor 2 Wochen beim Kunden zusammen und dann haben wir über ein neues Projekt geredet und die Frage war tatsächlich, nutzen wir für das Projekt Craft 2 oder vielleicht schon Craft 3? Ich habe damals gesagt, pass mal auf, Ende Oktober ist die Craft Entwicklerkonferenz und dann werden wir da wahrscheinlich schon weitere Infos haben und vielleicht können wir dann auch Craft 3 direkt nutzen, weil für das Projekt wäre Multisite wichtig gewesen. Und ja, ich hatte insgeheim schon gehofft, dass Craft 3 zumindest Ende 2017 erscheinen wird. Und deswegen war der 4. April für mich erstmal so ein kleiner Schock. Doch mittlerweile bin ich einfach primär froh, dass es ein Datum gibt und dass endlich diese ganze Spekulation aufhört. Und jetzt Frontend-Entwickler, Backend-Entwickler, Plugin-Entwickler, Kundenberater können jetzt ihre ganzen Planungen darauf auslegen, dass eben am 4. April Craft 3 erscheint. Und das ist erstmal eine gute Sache und auch sicherlich eine Verbesserung gegenüber den letzten Monaten. Und wenn man es mal positiv sieht, hat man jetzt noch oder haben auch alle Plugin-Entwickler jetzt noch sehr viele Monate Zeit, um wirklich dafür zu sorgen, dass beim Release von Craft 3 ja alles fertig ist, alle Plugins da sind und alles auch gut läuft. Denn ich erinnere mich noch mit Schaudern an Expression Engine 2 Release damals. Die haben nämlich Expression Engine 2 veröffentlicht, dann lief da irgendwie gar nichts gut. Dann haben sie nachträglich aus der Veröffentlichung eine Beta gemacht und dann einfach gesagt, ja, pass mal auf, wir gehen jetzt nochmal 4 Monate in die Beta. Also das war Katastrophe. Und bevor so etwas mit Craft passiert, bin ich froh, dass man lieber direkt im Vorfeld sagt, wir erscheinen halt erst im April 2018, Weil letztendlich verkaufen wir die Plattform oder wollen, dass Kunden die nutzen, und dann ist halt auch eine gewisse Planungssicherheit auch wichtig, weil es wäre auf jeden Fall schädlicher, wenn die das jetzt veröffentlichen würden und dann läuft's überhaupt nicht und dann sagt der Kunde, ja, da habt ihr mir was Tolles angedreht, wäre ich doch lieber bei Typo3, WordPress und Joomla geblieben. Und das hat auch Brandon auf der Folie klar geschrieben. Ziel ist es, keine Bugs drin zu haben, also dass es nicht buggy wird, dass die First-Party-Plugins alle portiert sind und auf neuesten Stand sind und dass der Plugin-Store ab dem 4.4. auch ebenfalls enthalten sein wird. Wer aber bis April nicht warten kann und wem auch die Beta aktuell nicht ausreicht, der kann sich darauf freuen, dass Pixel & Tonic einen ersten Release-Kandidat Ende 2017 veröffentlichen wird. Die Benutzeroberfläche wurde da etwas gepimpt und schöner gemacht. Es gibt Custom-Field-Layout-Tabs für Benutzer und für die Global-Inhalte. Es gibt die Multisite mit Seitengruppen. Also von daher sind da schon ein paar Neuerungen drin, die es in der aktuellen Beta auch nicht gibt. Er hat auch einen Screenshot gezeigt vom alten Admin und dem neuen Admin. Die sehen natürlich sehr ähnlich sich aus, so ein bisschen Abstände, wo, also Schrift ist, glaube ich, ein bisschen größer, Abstände korrigiert, die Seitenleiste, wenn man auf Einträge geht, wo dann die Seitenleiste drin ist, wo man einstellen konnte, den Eintragstypen, Slug-Offer und so weiter, die grenzt sich jetzt optisch deutlich ab von der restlichen Seite. Sieht optisch doch ein bisschen moderner aus. Und dann sind halt tatsächlich so irgendwie Details, dass jetzt das Benutzerkonto ist jetzt oben links und nicht mehr unten links. Und die Live-Preview, die wandert auch eine Etage hoch. Die ist jetzt neben der Versionsverwaltung, steht jetzt ein dicker Knopf, Live-Preview, daneben ist noch ein Share-Button. Ja, es sieht, wie gesagt, ist jetzt keine Revolution, sondern eine Evolution. Da bin ich aber trotzdem mal gespannt, wie die so im Detail aussehen wird. Die mobile Ansicht haben sie auch verbessert, so dass jetzt alle Knöpfe besser sichtbar sind und besser bedienen sich lassen, dass nicht mehr irgendwie die Überschrift abgeschnitten wird. Der Installationsbildschirm hat eine neue Illustration bekommen, wie eben schon erwähnt, die Users und die Globals haben jetzt die Möglichkeit, dass man da Tabs einsetzen kann. Das wird sicherlich der Übersicht helfen, dass man jetzt nicht mehr irgendwie 3 Millionen Felder in den Globals hat, je nach Gruppe, sondern dass man eine Gruppe auch noch sortieren kann mit Tabs. Das ist also eine sehr willkommene Nachricht, wobei ich dann auch immer noch mich frage, warum dann so First-Party-Funktionen wie die Tabelle nicht auch anscheinend überarbeitet wurden, weil das wäre auch eine schöne Neuerung gewesen, dass man jetzt sagen konnte, pass mal auf, die Tabelle, die kann jetzt nochmal ein paar rudimentäre neue Funktionen fernab von einfach nur klicken, also dass man eine markieren kann oder dass man ein Feld reinschreiben kann, sondern ein bisschen mehr wie Supertable wäre ganz schön gewesen. Das wurde nicht erwähnt, deswegen gehe ich mal davon aus, dass die an so Sachen nichts getan haben. Trotzdem bin ich erstmal froh, dass sie auch ein bisschen was am Admin gemacht haben, auch allein damit jeder Kunde auch sieht, guck mal, das ist hier was Neues, Graph 3, und nicht, ha, das sieht genauso aus wie vorher. Klingt ein bisschen komisch, ist aber so. Kann tausendmal sagen, dass die Sicherheit besser ist, dass es schneller ist, dass es einfach in Entwicklung ist und so weiter. Der Kunde will dann auch irgendwie nochmal was sehen. Deswegen ein paar kosmetische Anpassungen sind dann ganz schön. Dann wurde noch einmal der Plugin-Store gezeigt, zumindest ein Screenshot, wo man ein GraphQL-Plugin irgendwie gesehen hat. Ja, da öffnet sich anscheinend die Detailseite von so einem Plugin in so einer Art Lightbox. Und dann kann man auswählen, ob man ausprobieren möchte, testen möchte oder ob man es kaufen möchte. Apropos Plugins, 2 neue Plugins hat Pixel & Tonic vorgestellt. Zum einen Redactor und zum anderen der CK Editor. Upcraft 3 RC ist also das What You See is What You Get Texteditor-Feld nicht mehr Bestandteil des Cores, sondern man kann entweder das Redactor-Plugin installieren, um dann genau dasselbe Feld zu haben wie aktuell. Oder man installiert das CK-Editor-Plugin und hat dann die Wahl, den CK-Editor zu nehmen statt den Redactor. Ich werde wohl bei Redactor bleiben. Und aber es ist schön, dass es jetzt künftig diese Wahlmöglichkeiten gibt, weil ein paar Leute auch ständig in irgendwelchen Slack-Channels gefragt haben, ob es da nicht mal ein anderes Plugin für geben könnte. Von daher eine sinnvolle Neuerung. Ab Graph 3 läuft dann das System auch über MET-Lizenz. Das soll dann einige Dinge bezüglich des Lizenzmodells vereinfachen. Also Graft ist weiterhin oder ist dann teilweise Open Source, aber natürlich nicht so, dass dann Pixel & Tonic aus dem Geschäft draußen ist. Und apropos Geschäft, es gab auch ein Update bezüglich der neuen Lizenzkosten, bezüglich der neuen Preisstruktur, die es ab Graph 3 geben wird. Man erinnert sich vielleicht noch an die rege Diskussion, die es im Frühjahr gab, als es ganz wilde Ideen gab von Pixel & Tonic und anderen, wie sie jetzt künftig die Lizenzkosten haben wollten. Es ist klar, oder es war damals schon klar, dass man hin zu einem Abo-Modell möchte, dass man also auch, weil man nicht immer auf ewig kostenlosen Support geben kann für die neuen Updates, dass es da irgendeine Form von Abo-Modell geben wird. Und das haben sie jetzt in der finalen Fassung vorgestellt. Demnach ist es weiterhin so, dass es Graph Personal, Client und Pro Lizenzen gibt. Die Kosten bleiben gleich, also entweder kostenlos in der Personal oder aber $199 für die Client und letztendlich die Pro-Lizenz für $299. Neu ist allerdings, dass bei Graph dann zukünftig Update-Kosten anfallen werden. Das macht einerseits Sinn, weil gerade bei Graph 2 ist ein gutes Beispiel, da gab es in den ganzen Zwischenrelease neue Funktionen. Es wurde einmal das Admin sogar komplett ausgetauscht, einfach so alles kostenlos. Das Unternehmen wächst, die Supportanfragen wachsen und man möchte natürlich auch weiter neue Features anbieten und das halt regelmäßig und deswegen gibt es ein Abo-Modell, wo man dann halt pro Lizenz Geld jährlich zahlen muss. Und zwar ist das so, dass die Client-Edition $39 im Jahr dann kostet und die Pro-Edition $59, wenn man weiter Zugriff auf neue Funktionen haben möchte. Und das ist auch der wichtige Punkt, denn es geht jetzt nicht darum, dass irgendwie Sicherheitsupdates auf einmal Geld kosten, die sind weiterhin kostenlos, sondern wer Zugriff auf neue Funktionen haben möchte, der zahlt halt künftig im Jahr diese doch recht humanen Lizenzkosten. Pixel & Tonic empfiehlt auch den Plugin-Entwicklern, dass sie dieser Methode folgen, dass sie diesem Abo-Modell folgen, dass also dann auch da künftige Features Geld kosten und deswegen eine jährliche Gebühr fällig werden soll. Wie gesagt, nur bei kostenpflichtigen Plugins und die Empfehlung seitens Pixel & Tonic ist 20% des Kaufpreises als jährliche Gebühr. Diese aktuelle Lösung ist eine große Verbesserung gegenüber den ersten Vorschlägen im Frühjahr. Als Entwickler verstehe ich natürlich, dass man nicht auf ewig kostenlos Support geben kann, weil das ist alles Arbeitszeit, die normalerweise keiner dann bezahlt bekommt und die Userbase wird größer und gleichzeitig werden die Supportanfragen größer und man haut dann immer wieder neue Funktionen raus und hat bisher Lifetime-Lizenzen quasi bekommen und letztendlich muss man ja klar sagen, Graph ist jetzt nicht primär als Zielgruppe irgendwelche Leute, die ihren privaten Fotoblog machen oder einen Blog, sondern es geht um Geschäftswebseiten und dann sollten da pro Webseite irgendwie $60 im Jahr. Und wenn es mit ein paar Plugins sind, vielleicht irgendwie $100, $120 im Jahr oder was weiß ich, je nachdem, welche Plugins man einsetzt, sollten da jetzt nicht wirklich ins Gewicht fallen bei so einem Projekt. Zumal die Qualität der Plugins bisher echt richtig gut ist. Es sind sehr viele gute Top-Entwickler und die sind auch nicht aufdringlich in den Plugins, sondern es sieht nie so aus wie Kermis WordPress, wenn man da mal 5 Plugins installiert hat. Also von daher sollte man da auch irgendwie Rechnung tragen. Man hat ja auch eine kleinere Zielgruppe, einen kleineren Plugin-Kreis und die Leute müssen auch von irgendwas leben. Von daher ist das jetzt, wie es aktuell klingt, ein scheinbar so ein guter Kompromiss. Bisschen überraschend war dann die Ankündigung von Graph Commerce 2, welches dann direkt für Graph 3 gebaut ist und anscheinend nur für Graph 3. Da wird viel unter der Haube geändert. Es gibt neue Gateway-Interface, Abos werden mit berücksichtigt und das soll Anfang 2018 die Beta erscheinen und der Release soll tatsächlich auch am 4. April 2018 sein. Und alle bestehenden Graph Commerce 2 Kunden kriegen ein kostenloses Update auf Graph Commerce 2. Neue Lizenzen kosten dann $999, was anscheinend jetzt eine Preiserhöhung ist, weil bisher waren $699 plus Graph 2, wobei ich da jetzt nicht weiß, ob das jetzt da enthalten ist. Da werde ich weder aus der PowerPoint-Präsentation noch aus dem Blogpost von Brandon Schlau, von daher diese Info mit Vorbehalt. Weiterhin wird das dann auch eine jährliche Gebühr für die Updates geben, für neue Funktionen und so weiter. Diese beträgt dann $199 für ein Jahr Updates. Auch da ist die Zielgruppe von Kraft Commerce bisher richtig große E-Shop-Seiten. Also jetzt nicht nur, um irgendwie E-Books zu verkaufen oder so 5 Artikel, sondern um große Seiten. Deswegen sollte das kein Problem sein. Offenbar möchte jetzt Pixel & Tonic auch an die kleineren Shop-Betreiber denken oder an den Freelancer oder an den Selbstständigen, der einfach nur bei E-Books verkaufen möchte, und hat deswegen Commerce Lite angekündigt. Das ist halt eine Lite-Version für normale Webseiten, die ein bisschen E-Commerce-Funktion brauchen. Kostenpunkt sind da für die Lizenz $199. Im Vergleich zur Craft-Commerce gibt es natürlich einen abgespeckten Funktionsumfang. So gibt es nur Produkte, Abos und Custom Gateways. Es richtet sich also wirklich nur an kleinere Websites, die vielleicht ein paar E-Books verkaufen wollen oder vielleicht so einen Mitgliederbereich haben möchten, die eben keine verschiedene Versandoptionen brauchen, die keine verschiedenen Steueroptionen, also Steuerarten brauchen, die auch keine Discounts oder so etwas anbieten möchten. Wobei, dass das dann fehlt, finde ich auch ein bisschen schade, zumindest hier Rabattierung wäre doch eine gute Sache gewesen. Wann genau Kraft Commerce Lite erscheint, haben sie es nicht gesagt. Ja, aber Commerce Lite rundet dann zumindest die Commerce-Schiene nach unten ab. Von daher kann das ein ganz interessantes Produkt sein, wird bestimmt in Zukunft dann auch erweitert und vielleicht das ein oder andere auch mit den Beschränkungen mit der Zeit aufgehoben. Danach schloss Brandon mit einer Kurzzusammenfassung die Keynote ab. Zusammenfassend war das eine spannende Keynote. Ich bin einfach nur froh, dass es endlich ein Datum gibt für Kraft 3, und das ist der 4. April 2018. An dem Tag erscheint Kraft 3 sowie Kraft Commerce 2. Kraft Commerce 2 in der Beta ab ersten Quartal oder beziehungsweise ab Anfang 2018 und Kraft 3 Release Candidate mit ein paar Neuerungen, unter anderem leicht verändertes Admin-Oberfläche gibt's ab Ende 2017. Die Abo-Struktur wurde vorgestellt und ja, es hatte alles Hand und Fuß. Es ist schön, dass Pixel & Tonic jetzt noch an so vielen Produkten arbeitet und offensichtlich auch, Stichwort Abo-Gebühr, auf die Community gehört hat. Das sieht jetzt alles schon sehr viel besser aus, als man vielleicht noch Anfang 2017 befürchtet hätte können. Von daher, ich finde es super, dass es jetzt diese Entwicklerkonferenz gibt. Das gibt, verleiht Kraft auch noch mehr Seriosität, und man sieht halt, dass das jetzt ein ernstzunehmendes Produkt ist. Und es wurde auch schon angekündigt, dass die .all-Konferenz 2018 in Europa stattfinden wird. Wo und wann genau, haben sie nicht gesagt, nur irgendwann im Herbst. Von daher ist das ja dann vielleicht auch eine Option für uns deutschsprachige Kraft-Fans, dass wir da vielleicht dann nochmal selber vorbeischauen können. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören, und wir haben eine spannende Kraft-Zukunft vor uns. Von daher freue ich mich auf die nächste Folge. Bis dahin, euer Thomas Sausen.